Mein Name ist Timo Holzmann. Ich bin heute zu Gast mit meiner Frau Lilien. Die ist da hinten irgendwo bei den Kind, bei unserem Kind. Das ist der Jeremia Dart. Wir kommen aus Steinen im Wiesental und sind froh, mit euch heute Gott anzubeten und auf sein Wort zu hören. Bevor ich mit der Predigt beginne, hören wir auf Gottes Wort erst zur Hinführung aus dem Alten Testament ein Text aus dem Propheten Jesaja. Wir haben schon zwei Verse daraus gehört. Wir beginnen bei Jesaja 52. Jesaja 52, Vers 13. Siehe, mein Knecht wird einsichtig handeln. Er wird erhoben und erhöht werden und sehr hoch sein. Wie sich viele über dich entsetzt haben, so entstellt war sein Aussehen mehr als das irgendeines Mannes und seine Gestalt mehr als die der Menschenkinder, ebenso wird er viele Nationen besprengen. Über ihn werden Könige ihren Mund schließen, denn sie werden sehen, was ihnen nicht erzählt worden war, und was sie nicht gehört hatten, werden sie wahrnehmen. Wer hat unserer Verkündigung geglaubt? An wem ist der Arm des Herrn offenbar geworden? Er ist wie ein Trieb vor ihm aufgeschossen und wie ein Wurzelspross aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und keine Pracht. Und als wir ihn sahen, da hatte er kein Aussehen, dass wir Gefallen an ihm gefunden hätten. Er war verachtet und von den Menschen verlassen. Ein Mann der Schmerzen und mit Leiden vertraut. Wie einer, vor dem man das Gesicht verbirgt. Er war verachtet und wir haben ihn nicht geachtet. Jedoch unsere Leiden, er hat sie getragen, und unsere Schmerzen, er hat sie auf sich geladen. Wir hielten ihn für bestraft, von Gott geschlagen und niedergebeugt. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden, und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Wir alle irrten umher wie Schafe, wir wandten uns jeder auf seinen eigenen Weg. Aber der Herr ließ ihn treffen, unser aller Schuld. Er wurde misshandelt, aber er beugte sich und tat seinen Mund nicht auf, wie das Lamm, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Schaf, das stumm ist vor seinen Scherern. Und er tat seinen Mund nicht auf. Aus Bedrängnis und Gericht wurde er hinweggenommen. Und wer wird über seine Generation nachsinnen? Denn er wurde abgeschnitten vom Lande der Lebendigen. Wegen des Vergehens seines Volkes hat ihn Strafe getroffen, und man gab ihm bei Gottlosen sein Grab, aber bei einem Reichen ist er gewesen in seinem Tod, weil er kein Unrecht begangen hat und kein Trug in seinem Mund gewesen ist. Doch dem Herrn gefiel es, ihn zu zerschlagen. Er hat ihn leiden lassen. Wenn er sein Leben als Schuldopfer eingesetzt hat, wird er Nachkommen sehen, er wird seine Tage verlängern. Und was dem Herrn gefällt, wird durch seine Hand gelingen. Und der Mühsal seiner Seele willen, wird er Frucht sehen. Er wird sich sättigen. Durch seine Erkenntnis wird der Gerechte, mein Knecht, den vielen zur Gerechtigkeit verhelfen. Und ihre Sünden wird er sich selbst aufladen. Darum werde ich ihm Anteil geben unter den Großen. Und mit Gewaltigen wird er die Beute teilen. Dafür, dass er seine Seele ausgeschüttet hat in den Tod. Und sich zu den Verbrechern zählen ließ. Er aber hat die Sünde vieler getragen und für die Verbrecher Fürbitte getan. Und wir lesen den Predigttext aus dem Neuen Testament, aus dem Lukas-Evangelium. Lukas 23, die Verse 39 bis 43. Lukas 23, die Verse 39 bis 43. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach, auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind. Dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Und er sprach, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und er sprach zu ihm, wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Das ist Gottes Wort. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Diese Worte Jesu sind heute unser Thema aus Vers 43. Und um zu verstehen, was Jesus damit meint, müssen wir uns erst die Verse davor anschauen. Und dazu lesen wir noch einen Vers, der weiter vorne steht, Vers 33 aus Lukas 23. Und als sie an den Ort kamen, der Schädelstätte genannt wird, kreuzigten sie dort ihn, Jesus, und die Übeltäter, den einen zur Rechten, den anderen zur Linken. Diese Kreuzigung ist das zentrale Ereignis der gesamten Weltgeschichte. Auf diesem Hügel von Golgatha entscheidet sich alles. Und dementsprechend ist alles, was hier gesagt wird, von höchster Bedeutung. Die Unterhaltung, die Jesus hier führt, ist kein Kaffeeplausch, bei dem gemütlich über Gott und die Welt geredet wird. Hier hängen drei Männer an Holzpfählen, werden festgenagelt und verrecken elendig. Sie stehen alle kurz vor dem Tod und reden ihre Worte wohl mit letzter Kraft. Und das ist die Situation, die wir vor uns haben. Jesus am mittleren Kreuz, ein Verbrecher zur Rechten und einer zur Linken. Und diese Verbrecher, die waren höchstwahrscheinlich Mörder. Sie sind wohl zu Recht verurteilt worden. Jesus nicht. Und hier auf der Spitze dieses Schreckenhügels Golgatha wird ein Unschuldiger hingerichtet. Weder nach jüdischem noch nach römischem Recht kann man ihn verurteilen. Doch wegen falscher Anschuldigungen, einer Verschwörung und einer aufgebrachten Volksmenge wollten weder der Hohe Rat noch Pilatus Jesus freisprechen. Und jetzt hängt er dort ungerechterweise an diesem Kreuz. Und trotz seiner Schmerzen spricht Jesus. Es ist einer der letzten Sätze, die er vor seinem Tod sagt. Und bevor Jesus zu Wort kommt, reden die zwei Verbrecher an den Nachbarkreuzen. Und wir hören genau hin, was hier geredet wird, bevor wir anschauen, was Jesus sagt. Und dazu schauen wir auf den Verbrecher auf der einen Seite, wir nennen ihn Verbrecher Nummer 1 und dann auf den auf der anderen Verbrecher Nummer 2. Lesen wir noch einmal Vers 39. Dort beginnt Verbrecher Nummer 1 zu sprechen. Er hat einen sarkastischen Wunsch. Vers 39. Einer der gehängten Übeltäter aber lästerte ihn. Bist du nicht der Christus? Rette dich selbst und uns. Der Mann dort macht das Gleiche, was vor ihm schon die jüdische Elite gemacht hat, was die Soldaten gemacht haben. Er verspottet Jesus. Er fragt, bist du nicht der Christus? Und das ist offensichtlich sarkastisch gemeint. Er weiß, dass Jesus von vielen Christus genannt wurde. Und vor Gericht hat er jetzt selbst zugegeben, dass er der Sohn Gottes ist. Doch jetzt wirkt das für diesen Verbrecher absurd. Der von Gott gesandte Retter ist kurz davor zu sterben. Seine Mission ist wohl gescheitert. Beziehungsweise ist er einfach nicht der, für den er sich verkauft hat. Der Verbrecher ist so sehr am Ende, dass seine Hoffnung gestorben ist. Und ihm bleibt nur noch dieser beißende Sarkasmus. Ohne jeglichen Ernst sagt er, rette dich selbst und uns. Eigentlich wünscht er sich die Rettung aus dem Schlamassel. Eigentlich will er das Leben. Aber er hat seine Hoffnung verloren. Er glaubt nicht, dass dieser Mann am mittleren Kreuz wirklich der Christus ist. Er glaubt nicht, dass dieser Jesus wirklich retten kann. Er sieht doch die Fakten vor seinen Augen. Es ist vorbei mit Jesus und vorbei mit ihm selbst. Was ist das, was Verbrecher Nummer 1 hier macht? Er lästert über Jesus. Lästern bedeutet normalerweise, sich über jemanden abfällig zu äußern, wenn er gerade nicht vor Ort ist. Das Lästern, was Verbrecher Nummer 1 hier macht, das ist nochmal extremer. Er lästert Jesus ins Gesicht. Er zeigt ihm seine volle Verachtung. Und das ist schon übel. Wenn man Jesus schon nicht glaubt, dass er der von Gott gesandte Retter ist, dann sollte man ihn doch wenigstens für seine guten Taten respektieren. Das ist so ungefähr der Konsens in unserer Gesellschaft. Jesus war ein guter Mensch. Er war ein gutes Vorbild. Man hat sich darauf geeinigt, dass Jesus für jeden etwas anderes ist. Für manche eben ein Vorbild, für andere ein Prophet und für die ganz Verrückten ist er Gott. Das kannst du dir dann ganz frei aussuchen. Der Autor C.S. Lewis hat sich auch mit dieser Frage von Jesu Rolle beschäftigt und er beschreibt zutreffend in folgendem Zitat: Wenn du zu Buddha gehst und ihn fragst, bist du der Sohn von Brahma, würde er sagen, mein Sohn, du bist immer noch im Tal der Illusion. Wenn du zu Sokrates gehst und ihn fragst, bist du Zeus, würde er dich nur auslachen. Wenn du zu Mohammed gehst und ihn fragst, bist du Allah, würde er zuerst seine Kleider zerreißen und dir dann den Kopf abhauen. Und wenn du zu Konfuzius gesagt hättest, bist du der Himmel, dann hätte er wohl geantwortet, Bemerkungen, die nicht dem Lauf der Natur entsprechen, verraten schlechten Geschmack. Der Gedanke, dass ein großer moralischer Lehrer die Worte Christi sagte, ist vom Tisch. Meiner Überzeugung nach ist ein Mann, der diese Worte sagte, entweder der Sohn Gottes oder komplett verrückt. Bei der Frage, wer Jesus ist, gibt es nur zwei Optionen. Entweder du glaubst seiner Behauptung, der Sohn Gottes zu sein, oder du hältst ihn für komplett verrückt, so wie Verbrecher Nummer 1. Ein Zwischendrin gibt es nicht. Jesus hatte nie den Anspruch, nur ein moralischer Lehrer oder nur ein Prophet zu sein. Entweder du lehnst ihn komplett ab oder du nimmst ihn komplett an. Jesus gibt's nur als ganzes Paket. Und das Ganze, dieses komplette Ablehnen Jesu, das sehen wir hier auf dieser Szene von Golgatha. Verbrecher Nummer 1 lästert Jesus, indem er dessen angebliche Retterfähigkeit spottet. Wir müssen uns einmal der Dimension dieses Lästern bewusst werden. Gott zu lästern bedeutet, ihm nicht zu vertrauen, dass er in mein Leben eingreifen kann. Der Verbrecher am Kreuz, der lästert, weil er kurz vor dem Tod steht und keine Hoffnung mehr hat. Und wir hängen wahrscheinlich nicht so oft an Kreuzen mit Nägeln im Körper. Aber auch wir kommen schnell dazu, Gott zu lästern. Zum Beispiel, wenn wir uns über irgendetwas Sorgen machen. Und ich habe das selbst bei mir in den letzten Monaten sehr stark bemerkt. Ich bin gerade auf Jobsuche und das zieht sich und ich mache mir viele Sorgen. Und da gab es schon mehrere Momente, in denen ich nicht wirklich geglaubt habe, dass Jesus es gut mit mir meint. Ich war dann vielmehr wie Verbrecher Nummer 1 in Vers 39 und habe dann etwa so gebetet, bist du nicht der Christus? Rette mich doch, gib mir doch so schnell wie möglich eine Arbeit und hilf mir bei meinen Sorgen. Und dieses Gebet war voll von Sarkasmus. Ich habe in dem Moment Gott nicht vertraut, dass er alles gut führen wird. Ich habe ihm ins Gesicht gelästert. Und irgendwie sind wir alle wohl mehr oder weniger solche Gotteslästerer. Wir machen uns über alles Mögliche Sorgen. Über die nächste große Rechnung, meine Gesundheit, den Frieden in Europa. Und dann reden wir zwar mit Jesus, sind aber nicht wirklich überzeugt, dass er Gott ist. Wir wissen vielleicht vom Kopf her, dass Jesus gut ist, aber im Herzen schenken wir ihm nicht unser Vertrauen. Wir vertrauen ihm nicht, dass sein Plan besser ist als unsere Gedanken. Und damit lästern wir Gott. Lästern bedeutet auch, Gott keine Ehrfurcht zu zeigen. Wir behandeln ihn, den Schöpfer des Universums, als wäre er nicht Gott. Als wäre er irgendein Automat, an dem man sich seine Wünsche erfüllen kann. Wir kommen jetzt zu Verbrecher Nummer 2. Auch er hat Jesus ins Gesicht gelästert. Das wissen wir aus dem Parallelbericht in Matthäus 27, Vers 44. Und vielleicht oder wahrscheinlich hat er auch Ähnliches wie Verbrecher Nummer 1 zu Jesus gesagt. Er hat sich mit seinem Verbrecherkollegen zusammen über Jesus lustig gemacht. Doch hier aus dem Lukas-Evangelium wissen wir, auf einmal bemerkt dieser Verbrecher, was sie hier eigentlich tun. Indem wir uns über diesen Jesus lustig machen, legen wir uns mit Gott selbst an. Und deshalb wendet sich Verbrecher 2 direkt an seinen Kollegen Verbrecher 1. Und in Vers 40 lesen wir dann: Der andere aber antwortete und wies ihn zurecht und sprach: Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist? Verbrecher Nummer 2 erkennt den Ernst der Lage. Es ist völlig unangemessen, über diesen gerechten Mann in der Mitte zu lästern, während man selbst zu Recht dort hängt. Und deshalb weist er seinen kriminellen Kollegen zurecht und er wirft ihm vor, wie die anderen, Gott nicht zu fürchten. Jeder, der über Jesus spottet, zeigt, dass er keine Gottesfurcht hat. Gottesfurcht heißt ein Bewusstsein und eine Wertschätzung von Gottes riesiger Größe zu haben. Und das, was Verbrecher Nummer 1 macht, das ist das Gegenteil. Er macht sich über diesen von Gott gesandten Retter lustig und damit macht er sich über Gott selbst lustig. Er stellt Gottes Macht und seinen guten Plan in Frage und hat somit keine Gottesfurcht. Und das hat Verbrecher Nummer 2 bei sich selbst und bei seinem Nachbarn erkannt und er konfrontiert ihn. Auch du fürchtest Gott nicht, da du in demselben Gericht bist. Er hat verstanden, dass sie beide nicht in der Lage sind, diesen Jesus irgendwie auszulachen. Sie sind nämlich alle in demselben Gericht. Und er erläutert das weiter in Vers 41. Und wir zwar mit Recht, denn wir empfangen, was unsere Taten wert sind, dieser aber hat nichts Unstatthaftes getan. Verbrecher 2 erkennt den Unterschied zwischen Jesus und sich selbst. Er selbst hängt zu Recht für seine Straftaten am Kreuz. Jesus hängt zu Unrecht dort. Und das ist das Erste, was auch wir erkennen müssen. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen Jesus und mir. Er ist vollkommen gerecht und ich bin's nicht. Und jeder von uns wird eines Tages empfangen, was seine Taten wert sind. Was sind deine Taten wert? Hast du es geschafft, dass die guten Taten die schlechten überwiegen? Das ist eine gängige Vorstellung. Man sagt, keiner ist perfekt, alle machen Fehler. Aber wenn ich grundsätzlich gut gewesen bin, dann wird der liebe Gott mich ja schon in den Himmel nehmen, falls es den überhaupt gibt. Das ist aber nicht die Realität, die die Bibel uns aufzeigt. Der Maßstab für ein gutes Leben ist nicht das römische Gesetz, auch nicht das Zivilgesetzbuch oder das, was deine Mutter dir immer gesagt hat. Gott selbst ist derjenige, an dem wir uns messen müssen. Und er ist vollkommen gerecht, vollkommen gut, vollkommen heilig. Daran wird jeder von uns einmal gemessen werden. Und das ist erstmal keine gute Nachricht. Denn wir müssen empfangen, was unsere Taten wert sind. Und diese gerechte Strafe, die wird noch schlimmer ausfallen als der Kreuzestod für diese Mörder dort auf Golgatha. Sie werden nach dem römischen Strafgesetz gerichtet, wir werden nach dem göttlichen Gesetz gerichtet. Und Gott hat gesagt, dass wir und gefordert, dass wir ihn mit ganzem Herzen lieben sollen und unseren Nächsten wie uns selbst. Und das hat keiner von uns geschafft. Und weil wir damit gegen den ewigen Gott gehandelt haben, haben wir auch eine ewige Strafe verdient. Das ist die logische Konsequenz. Und diese Schlussfolgerung macht wohl auch Verbrecher Nummer 2. Er weiß, dass er zu Recht an diesem Kreuz hängt. Und wahrscheinlich weiß er auch, dass er nach seinem Tod noch mehr Gerechtigkeit erfahren wird. Er weiß, dass er vor Gott stehen wird und sich für sein Leben rechtfertigen muss. Aber wie wir gerade gesehen haben, ist es eine unmögliche Sache. Kein Mensch kann sich vor Gott für den Mist rechtfertigen, den er gebaut hat. Kein Mensch, nicht ganz. Es gibt einen einzigen, der es kann. Es ist der Mann am mittleren Kreuz. In Vers 41 steht über ihn: Dieser hat nichts Unstatthaftes getan. Zuerst bedeutet das, dass Jesus keine Straftat begangen hat. Die Feststellung trifft aber auch auf Jesu Beziehung zu Gottes Gesetz zu. Er hat es nämlich vollkommen erfüllt. Er hat kein einziges Mal gesündigt. Jesus ist der einzige Mensch, der die ewige Strafe Gottes nicht verdient hat. Und trotzdem stirbt er auf qualvolle Art. Und das Qualvolle dabei sind nicht die Nägel in seinen Extremitäten. Das Qualvolle sind nicht die Peitschenhiebe der Soldaten oder der Spott der Leute. Das Qualvolle ist der Zorn Gottes, den Jesus da spüren muss. Es ist der Zorn Gottes, den wir verdient haben. Aber Jesus stirbt stellvertretend für uns. Schon 600 Jahre bevor diese Kreuzigung passiert ist, schreibt der Prophet Jesaja, was wir gerade gelesen haben, Folgendes in Vers 5 in Jesaja 53. Doch er war durchbohrt um unserer Vergehen willen, zerschlagen um unserer Sünden willen. Die Strafe lag auf ihm zu unserem Frieden. Und durch seine Striemen ist uns Heilung geworden. Das ist eine exakte Vorhersage von dem, was dann auf Golgatha geschehen ist. Die Strafe liegt auf Jesus, damit wir Frieden haben. Frieden mit Gott. Wir müssen uns nicht mehr selbst rechtfertigen vor Gott. Das macht Jesus für uns. Das ist die gute Nachricht. Das ist das Evangelium. Gott vergibt uns, dass wir ihn gelästert haben. Gott vergibt uns, dass wir ihn nicht gefürchtet haben und dass wir sein Gesetz gebrochen haben. Wir bekommen die volle Vergebung als Geschenk. Sie ist nichts, das wir uns erarbeiten können. Sie ist bereits durch Jesu Tod erarbeitet. Und auf diese gute Nachricht gibt es nur eine gute Reaktion. Wir sehen sie in unserem Text bei Verbrecher Nummer 2 in Vers 42. Und er sprach: Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Dieser Verbrecher hat verstanden, dass dieser Jesus hier nicht elendig verreckt. Er verreckt glorreich. Dieser Jesus ist König. Er ist der König, der die Macht seiner Liebe beweist, indem er für sein Volk stirbt. Der Tod am Kreuz ist für ihn nicht das Ende. Es wird weitergehen. Und wie das genau passieren wird, das weiß Verbrecher Nummer 2 nicht. Aber er weiß, dass Jesus in sein Reich kommen wird. Er weiß, dass diese scheinbare Niederlage zum größten Sieg werden wird. Und darum macht er das Gegenteil von Verbrecher Nummer 1. Er lästert nicht mehr mit einer sarkastischen Aufforderung. Er bittet demütig, dass dieser gerechte Retter ihn sich an ihn erinnert, wenn er zur Macht kommt. Und das sind wohl die letzten Worte dieses Verbrechers. Es sind wohl die wichtigsten Worte seines Lebens. Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Was werden deine letzten Worte sein? Wenn du kurz vor dem Tod stehst, verändern sich die Verhältnisse. Alles, was du in deinem Leben aufgebaut hast, geht verloren. Alle Beziehungen, alle Erfolge, alle Glücksmomente, du kannst sie nicht mit ins Grab nehmen. Natürlich kannst du dir ausmalen, dass mit dem Tod alles vorbei sei. Aber ist das wirklich realistisch? Ist das hier alles? Sind wir einfach nur Materie, die irgendwann ihre Lebensfähigkeit verliert und sich dann auflöst? Tief in unserem Inneren wissen wir, dass es mit dem Tod nicht vorbei ist. Die Bibel sagt in Prediger 3, Vers 11, alles hat er schön gemacht, Gott, zu seiner Zeit. Auch hat er die Ewigkeit in ihr Herz gelegt. Nur dass der Mensch das Werk nicht ergründet, das Gott getan hat, vom Anfang bis zum Ende. Wir haben alle die Ewigkeit ins Herz gelegt bekommen. Wir können zwar den Sinn des Lebens nie vollständig verstehen, Aber wir wissen, dass es mehr gibt als dieses kurze Leben hier auf der Erde. Und am Ende dieses Lebens hier stellt sich diese eine Frage: Wohin geht deine Reise? Verbrecher Nummer 2 hat das drastisch erfahren, wie schuldig er ist. Er hängt am Kreuz und er weiß wohl ziemlich gut, dass er auf dem direkten Weg in die Hölle ist. Aber er hat diesen Mann am mittleren Kreuz kennengelernt, Jesus. Und dieser Jesus ist so anders. Er strahlt eine Liebe aus, die nicht von dieser Welt sein kann. Verbrecher 2 sieht seinen letzten Hoffnungsschimmer und deshalb fragt er Jesus, ob er nicht mit ihm in sein Reich kommen kann. Er hat nämlich verstanden, dass dieser Mann am mittleren Kreuz sein kaputtes Leben doch noch reparieren kann. Er sieht diesen gerechten Mann dort hängen und sieht in ihm seine Hoffnung. Und dann spricht Jesus. Und was Jesus hier sagt, das ist Balsam für die Seele. Was Jesus hier sagt, ist die beste Botschaft der Welt für Verbrecher Nummer 2, für mich und für dich. Vers 43, dort sagt Jesus: Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Schauen wir uns erstmal den ersten Teil des Verses an. Wahrlich, ich sage dir. Immer wenn Jesus wahrlich sagt, dann leitet er eine wichtige Aussage ein. Im Originaltext steht hier das Wort Amen. Amen heißt so viel wie so ist es. Jesus macht also eine feste Aussage, ein Statement. Und ich finde es sehr bemerkenswert, wenn man bedenkt, in welcher Situation Jesus gerade ist. Er leidet unter riesigen Schmerzen. Er beginnt den Zorn Gottes auf sich zu spüren. Er trägt die Sünde der Welt auf seinen Schultern. Er hat keine Kraft mehr. Er ist kurz vor seinem Tod. Und dann macht er seinem Kreuznachbar dieses wunderbare Versprechen. Jener hat einen letzten Wunsch geäußert und Jesus antwortet: Amen, so ist es. Ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Was für eine Zusage. Paradies. Vor kurzem konnte man vom deutschen, eventuell möglicherweise bald Kanzler Friedrich Merz folgendes Zitat in den Nachrichten lesen: Die Zeiten des Paradieses, wo jeder Wunsch möglich ist, sind vorbei. Da muss man dem Herrn Merz sagen, bei allem Respekt, Paradies ist viel mehr als jeden Wunsch von den Lippen gelesen zu bekommen. Paradies ist viel mehr als mit Geld um sich zu schmeißen, Schulden zu machen und unendlich Schokoladeneiscreme zu essen. Das, wovon Herr Merz hier redet, ist ein menschliches Schlaraffenland, das weder die deutsche noch die schweizerische noch die französische Bevölkerung je glücklich machen wird. Das Paradies Gottes ist anders. Das ist der Ort, wo wir Menschen eigentlich gar nicht sein dürften. Wir wurden rausgeschmissen, weil wir lieber selbst entscheiden, als Gott zu gehorchen. Das kann man in den ersten Kapiteln der Bibel in 1. Mose nachlesen. Dort wird erzählt und berichtet, wie der Eingang des Paradieses von Erzengeln geschlossen und bewacht wird. Diese Erzengel sind die höchsten und stärksten Sicherheitsbeamten des Universums. Das heißt, wir kommen da nicht rein. Und jetzt sagt Jesus zu diesem Verbrecher, dass er ins Paradies kommen darf. Das ist zwar nicht mehr das alte Paradies, so wie es am Anfang der Welt auf der Erde war. Es ist das neue Paradies, das noch in der unsichtbaren Welt ist, das aber am Ende der Zeiten sichtbar erscheinen wird. Und in der Bibel wird es auch der Himmel genannt. Dieses neue Paradies, in das jeder kommt, der an Jesus glaubt. Verbrecher Nummer 2 hat Jesus geglaubt. Er hat ihm vertraut und deshalb darf er kommen. Ist das nicht unfair? So ein schlimmer Mörder darf zu Gott kommen. Er hat ja nicht einmal bewiesen, dass sein Glaube echt ist. Er hat ja gar keine Früchte gezeigt. Er hat sich nie taufen lassen. Er hat nie eine Gemeinde besucht. Er hat nie den Armen geholfen. Er hat nie von Jesus weitererzählt. Und trotzdem ist es nicht unfair, dass Verbrecher Nummer 2 ins Paradies darf. Denn vor dem Kreuz sind wir alle gleich. Der Tod Jesu zeigt uns, was wir verdienen, was wir alle verdienen, den ewigen Zorn Gottes. Wenn Gott uns einen Weg der Rettung dann schenkt, dann ist das nicht unfair, sondern gnädig. Er verschenkt das ewige Leben an jeden, der glaubt. Egal, wie viel Dreck er am Stecken hat. Am Ende kann jeder von uns durch den Glauben allein gerettet werden. Und das heißt dann ganz praktisch, wenn du einmal vor den Pforten des Paradieses stehen wirst und dann gefragt wirst, warum sollte man dich jetzt hier in diese Gegenwart Gottes lassen? Dann gibt es nur eine richtige Antwort. Ich habe es nicht verdient, hier reinzukommen. Aber ich vertraue dem einen, der es verdient hat. Er ist am Kreuz von Golgatha für meine Sünden gestorben. Er hat an meiner Stelle das gerechte Leben geführt. Sein Name ist Jesus. Er hat zu mir gesagt, wahrlich, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Herr Merz, die Zeiten des Paradieses sind nicht vorbei. Sie haben begonnen und sie dauern an. Die Pforten zum Paradies sind weit offen für jeden, der zu Jesus Ja sagt. Und zum Abschluss möchte ich noch zwei Aspekte aus dieser Aussage in Vers 43 betonen. Zuerst mit mir. Jesus verspricht dem Verbrecher nicht, dass er irgendwo allein auf einer Wolke schweben wird. Er sagt ihm zu, dass sie zusammen sein werden. Das Beste am Himmel ist, dass wir mit unseren eigenen Augen den sehen dürfen, der für uns gestorben ist. Die Sehnsucht danach sollte unser Leben antreiben. Die Sehnsucht, Jesus endlich von Angesicht zu sehen. Und der Apostel Paulus ist dort dafür ein großes Vorbild. In Philipperbrief Kapitel 1, Vers 21 schreibt er, denn das Leben ist für mich Christus und das Sterben Gewinn. Hier in diesem Leben vertrauen wir darauf, dass Jesus da ist. Er ist hier, mitten unter uns, obwohl wir ihn nicht sehen. Dann aber im Himmel, im Paradies, wird unser Glaube zur Wirklichkeit. Und deshalb ist es ein Gewinn zu sterben. Und wann ist dieses dann? Wann wird das geschehen? In Vers 43 sagt es Jesus, heute. Jeder, der an Jesus glaubt, wird unmittelbar nach seinem Tod im Paradies sein. Das ist das Wunderbare an der guten Nachricht. Du kannst dein Leben völlig vermasselt haben, so viel Verbrecher Nummer 2, und von einem auf den anderen Moment Gottes reiche Vergebung empfangen, kurz vor dem Tod. Und vielleicht denkst du, dass du jetzt lieber noch nicht über den Tod nachdenken willst. Aber lass dir gesagt sein, keiner von uns kann mit Sicherheit sagen, dass er morgen noch lebt. Dein Leben ist fragil. Es ist möglich, dass du heute stirbst. Und genauso ist es möglich, dass du heute zu Gott umkehrst. Indem du zu Jesus sagst, Jesus, gedenke meiner, wenn du in dein Reich kommst. Und Jesus wird dir mit aller Sicherheit antworten. Wahrlich, ich sage dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Amen.